Auf vielfachen Wunsch der Community hat das Projekt Orgenspalter TV jetzt auch einen Podcast bekommen. Der Podcast entsteht vor allem für die Supporter auf Patreon, aber die meisten Folgen landen mit etwas Versatz überall, wo es Podcasts gibt.
Hallo Maigi.
Hallo Nico.
Willkommen zurück bei The Good Batch, dem Orgenspalter TV Podcast-Format, in dem wir über alle Star Wars Sachen reden, die bewegt irgendwie in Film und Fernsehen erschienen sind, in chronologisch richtiger Reihenfolge und in der wir versuchen, alles gut zu finden, was wir da sehen. Oder zumindest die guten Sachen herauszuarbeiten.
Wir versuchen einfach nicht zu haten, weil genau. Das machen zu viele Leute.
Und da sind wir fast am Ende der fünften Staffel von The Clone Wars angekommen. Beziehungsweise auch wieder am Anfang der fünften Staffel von The Clone Wars. Wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass das alles nicht so ganz geklappt hat, das chronologisch auszustrahlen und man da einen Guide braucht, der einem sagt, in welcher Reihenfolge man die Folgen zu gucken hat. Wir sprechen heute also über die Folgen 501, 514, 15, 16. Und das ist der vorletzte große Arc um Darth Maul in The Clone Wars. Und es ist auch der vorletzte große Arc in dieser Staffel. Und da müssen wir ein bisschen weiter ausholen. Denn man dachte damals, das wäre die letzte Staffel.
War es auch erstmal.
Ja, aber für gar nicht so lange. Ne? Das war der Übergang zu Disney, der dafür gesorgt hat, dass die Serie erstmal abgesetzt wurde. Aber kaum mehr als ein Jahr später gab es dann noch eine Halbstaffel, wo ein paar schon angefangene Folgen nochmal zu einer Staffel zusammengefasst wurden, die verkürzt war und nur 13 Folgen hatte. Und danach gab es dann ein deutliche paar Jahre später nochmal eine Halbstaffel mit 12 Folgen. Das war dann in der Pandemie oder kurz vor der Pandemie kam die, glaube ich, raus, ne? Auf ja. Disney Plus schon direkt. Ich glaube, es war im 2020. Das heißt, wir haben zweimal ein angetäuschtes Ende für die Serie. Und das merkt man halt auch, weil wir jetzt in den letzten 8 Folgen, über die wir reden, tatsächlich so einen Abschluss für die Serie bekommen, aber keinen befriedigenden, in vielerlei Hinsicht sogar einen sehr unbefriedigenden, obwohl doch noch sehr viel passiert. Also wir sind jetzt in der Phase, wo wir schon versuchen, das zuzuschnüren und zu Episode 3 hinzuführen. Das heißt, wir müssen erstmal reihenweise Charaktere loswerden, die wir etabliert haben oder die in Episode 3 nicht mehr vorkommen. Und die Charaktere, die wir jetzt noch loswerden in dieser Staffel, ich spoilere das jetzt mal, ne, sind unter anderem Herzogin Satine, Ahsoka Tano, Savage Opress. Ist es Adi Gallia oder ist es eine andere?
Es ist Adi Gallia.
Adi Gallia, okay, also eine der Jedi-Meisterinnen. Und diverse Mandalorianer. Und wir versuchen in diesem Zuge auch ein paar andere Character-Arcs abzuschließen. Aber heute, wie gesagt, geht's nur um einen von den beiden, über die wir in der Staffel noch sprechen. Und da geht's um Darth Maul und seinen Bruder Savage Opress. Und das fängt an mit der ersten Folge dieser Staffel, die aber eindeutig später spielt. Ja, weil ja. Wir sehen hier noch wir sehen später noch Charaktere, die in dieser Staffel, in dieser Folge schon sterben.
Wir sehen später noch Adi Gallia, die diese Folge nicht überlebt. Die heißt Revival und die nächsten dann heißen Eminence, Shades of Reason und The Lawless. Ich finde die ein bisschen aussagelos, muss ich zugeben.
Ja, Revival schließt daran an, Darth Maul hat sich mit seinem Bruder wieder vereint. Also Savage Opress hat Darth Maul wiedergefunden. Und er hat Grievous-mäßige Roboterbeine bekommen von Mutter Telsin, der Nachtschwester, Oberschwester. Und sie haben ja schon zwischendurch Obi-Wan Kenobi gefangen genommen und Ventress hat ihn wieder befreit. Und jetzt überlegen sie, was können sie denn machen, um ihre Rache nochmal zu versuchen. Was machen sie denn dann, Maigi?
Also sie toben ein bisschen durch den Outer Rim und während Savage Opress sagt, guck mal, wir können hier einfach Leute überfallen und dann kriegen wir haufenweise Geld, eigentlich können wir doch gut leben, sagt Maul, nein, wir haben einen Plan, wir wollen wichtige Dinge tun und weißt du was, dafür übernehmen wir jetzt Stückchen für Stückchen einfach die ganzen kriminellen Organisationen im Outer Rim. Er fängt mit Hondo Onaka an.
Also mit den Weequay-Piraten.
Und reist zu dessen Planeten.
Florin.
Florum.
Florum. Ja, Florin war das Königreichin Princess Bride, glaube ich.
Ja. Und da kommen ihm also Leute von Hondo Onaka entgegen und er macht ihm mehr oder weniger ein Angebot, dem sie nicht widerstehen können. Gerade haben er und Savage ja ohnehin haufenweise Kohle eingesackt, weil sie einen snivianischen Händler überfallen haben und zieht die auf seine Seite. Dem sind aber schon Leute auf der Spur, Obi-Wan Kenobi und Adi Gallia.
Weil sie diesen Händler überfallen haben, haben die gemerkt, ja, wo sie unterwegs hin sind, ja.
Genau, der erzählt ihnen das. Das ist übrigens, der Sneviana sieht genauso aus wie die Actionfigur. Der hat auch dieses orange-rote Leibchen an und nur diesen einen Zahn.
Du meinst, das ist
die blöde Frisur. Der ist schon danach gestaltet. Ja. Ich weiß nicht, ob es der sein soll, aber es ist auf jeden
Fall. Die sehen alle schon ziemlich blöd aus. Ich finde, das ist eines der unwürdigsten Designs überhaupt.
Aber ich mag
es auch, ja.
Ja. Und der sagt ihnen, hey, hier waren zwei große tätowierte Zabrak-Typen mit roten Lichtschwertern und einer von denen hatte Metallbeine. Und dann verfolgen sie den. Und ich glaube, Hon Onaka ist auch relativ dankbar für, als die auftauchen. Denn der hat ja feststellen müssen, dass einige von seinen eigenen Leuten ihn verraten haben. Maul und Savage greifen dann auch an.
Ja.
Und
dazu muss man sagen, dass Onaka gerade sowieso in einer Scheißlage ist, weil er ja kurz zuvor in dem letzten Arc von Count Dooku und seiner Bande, der sich rächen wollte für die Gefangennahme, seine Basis weggenommen bekommen hat und jetzt als Obdachloser auf Florum rumhängt.
So ein bisschen, ja.
Also ein bisschen als Outlaw auf seinem eigenen Planeten unterwegs ist. Und jetzt schießen ihm auch seine eigenen Leute die Basis zu Klump. Da ist es doch ganz gut, dass Obi-Wan und Adi Gallia auftauchen, um denen dann in den Rücken zu fallen. Das heißt, Obi-Wan verbündet sich mit Hondo und dann wendet sich das Blatt recht schnell. Also Maul und Oppress wirken so, als hätten sie die Oberhand.
Ja, und sie töten
auch Adi Gallia. Und sie töten dabei einfach mal so nebenbei Adi Gallia. Nicht, dass das ein Charakter wäre.
Ja.
Also mal wirklich, das ist eine von den ganzen Jedi-Meisterinnen, ist, dass sie doch mit dem am wenigsten
Sie hat einen Look,
Tiefe, das war's. Oder, sie hat einen Look, genau. Ja, das ist aber kein Charakter.
Nein, Savage rammt ihr seine Hörner in den Bauch und dann auch noch das Lichtschwert. Aber es ist erstmal wie so ein Stier Anlauf nehmen.
Genau, aber sie stirbt genauso, wie sie gelebt hat, nicht bemerkenswert. Sie ist dann weg und deswegen wer ist denn dann die Jedi, die genauso aussieht, die in Episode 3 nochmal vorkommt? Die heißt dann anders, oder?
Die heißt dann anders. Die Nachfolgerin von Adi Gallia.
Das ist auch nicht so wichtig. Das ist ja so ein Fall von, George Lucas hat die gleiche Schauspielerin nicht mal bekommen für Episode 3, die er in 2 hatte. Deswegen hat der Charakter den Charakter geändert. Ja. Weil er offenbar mit Recasten nicht leben kann.
Was Adi Gallia zu dieser Folge danach noch beiträgt, ist, dass Obi-Wan ihr Lichtschwert mitnehmen kann und dann zwei davon hat.
Das ist nicht schlecht, denn die braucht er dann. Er ist nämlich, offenbar hat er nochmal gut trainiert, weil er kam ja mit den beiden überhaupt nicht klar. Auch mit Renfest zusammen kam er nicht klar in der Folge, wo wir ihn zuletzt gesehen haben. Aber hier schafft er es doch, den beiden die Stirn zu bieten in diesem Kampf um, ist das Hondo Onakas neue Basis? Das ist so ein unterirdisches Versteck mit so Tunneln und sowas, was er sich da
improvisiert hat. Ja, offensichtlich. Oder die Reste seiner alten, schwer zu sagen. Auf jeden Fall. Machen sie dann ab. Er sagt, sprengt hinter mir den Gang, trennen wir die Truppe, trennen wir die beiden Lichtschwertleute von deinen Piraten. Und dann hat er ein Drei-Personen-Duell, ein Triell mit...
Ja, das hatte er schon öfter. Ja.
Genau, mit Savage Opress und Darth Maul.
Als dann
und
übrigens hält sich da auch gut. Ja, als den Verrätern dann klar wird, dass sie abgeschnitten sind von den beiden Leuten, die sie für Jedi halten, wechseln sie erneut die Seiten und sind dann wieder auf Hondos Seite, der offenbar relativ vergebend ist. Und der öffnet dann auch das Feuer auf die beiden Sith-Brüder. Und dann schafft es aber Obi-Wan tatsächlich ganz alleine mit seinen zwei Lichtschwertern Savage Opress den Arm abzuhacken.
Yay,
das ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir so eine Verstümmelung sehen, oder? In so einem Lichtschwertkampf.
Ja.
Und dann müssen die beiden fliehen.
Also
und
in The Clone Wars.
In The Clone Wars, ja. Dann fliehen die beiden, Maul wird auch ziemlich verletzt und entkommen dann gerade so mit ihrem lächerlichen Frachter aus dieser Folge.
Ja, und dann haben wir noch, dass Kenobi das Ganze berichtet, den Jedi und Palpatine, und sagt, hey, der Sith, ihr erinnert euch noch an den Sith auf Naboo, den ich umgebracht habe? Den habe ich ja gar nicht umgebracht. Wir hatten da neulich schon Stress mit. Der baut jetzt eine Machtbasis auf und Palpatine sagt, ach, ich glaube, wir haben andere Sorgen. Da brauchen wir uns nicht drum kümmern.
Aber wird dann selber aufmerksam darauf, dass Darth Maul wieder zurück ist und das wird noch relevant tatsächlich.
Drei Folgen später.
Sie schaffen es gar nicht, mit dem Frachter zu entkommen, sondern mit der Rettungskapsel, weil den Frachter schießen sie noch ab. Und haben dann auch das Geld bekommen. Also Hondo hat dann das Geld, das Maul und Oppress erbeutet haben. Das ist immerhin dann auch schön für ihn. Ich glaube, das letzte Mal, dass wir Hondo in der Serie sehen, bin mir aber nicht ganz sicher. Ja. Auf jeden Fall in der Staffel.
Und er marschiert mit mehreren Koffern voll Geld aus der Sache raus.
Geht ganz gut für ihn aus. Er hat so oft die Seiten gewechselt, öfter als Jack Sparrow in seinem ganzen Leben. Und am Ende dann sich doch richtig entschieden, offensichtlich. Wir werden wiedersehen.
Ja.
In der nächsten Folge verfolgen wir erstmal vor allem Maul und
Oppress, die erstmal überlegen, okay, was haben wir noch für Verbündete? Wir haben jetzt ein Problem, wir haben nur noch 3 Arme insgesamt. Meine Beine funktionieren auch nicht mehr so gut.
Mit 3 Beine, ja.
Ja, und dann haben sie aber Glück, weil sie...
Sie werden von der Death Watch aufgesammelt, also von den abtrünnigen fundamentalistischen Mandalorianern.
Von den Mandalorianer-Nazis, ja, die sagen, lass uns wieder zu alten Glanz zurückkehren, lass uns wieder zu einer Krieger... zum Kriegervolk werden. Herzogin Satine, die Pazifistin, die nervt. Wir haben uns auf den Mond zurückgezogen und kämpfen gegen die eigentlichen Herrscher über Mandalore. Und sie haben sich mit den Separatisten verbündet am Anfang. Dann haben die sie verraten. Deswegen kämpfen sie jetzt allein gegen die Mandalorianer. Dann haben sie sich kurz mit Lux Bonteri zusammengetan, um Onderon zu befreien. Das haben sie dann aber auch nicht gemacht, weil Lux Bonteri gemerkt hat, nee, die sind ja scheiße, das sind ja Nazis. Inzwischen hat... Pre-Wissler hat er jetzt auch eine Nazi-Frisur. Also er hat sich auch eine schöne Skinhead-Frisur gemacht. der hat ja, glaube ich, ein neues Modell bekommen zwischendurch, damit er böse aussieht.
Ich glaube auch. Und apropos, auch Yoda und Palpatine haben neue Modelle bekommen.
Ja, an diesem Punkt, ja. Die sehen jetzt detaillierter aus, ne?
Ja, also vor allen Dingen die Gesichter. Ja. Und Palpatine hat sein Outfit, das er auch am Anfang von Episode 3 trägt.
Stimmt, ja, sein böses Outfit. Ist das schon so weit, dass seine Stimme anders ist? Weil jetzt zwischendurch, glaube ich, der Synchronsprecher gestorben. Noch haben wir nicht Sam Witwer als Palpatine, der ja auch Darth Maul spricht und dafür halt den original britischen Sprecher nachahmt, als Amerikaner, was ich eine reife Leistung finde. Sondern wir hatten Ian Abercrombie, war die Originalstimme von Palpatine. Und da, ich glaube, eine dieser Folgen hatte jetzt In Memory Of, der ist zwischendurch gestorben und dann haben sie ihn ersetzt.
Ich glaube, das war die letzte dann.
Okay, das heißt, es ist noch nicht Tim Curry, weil ich glaube, in den letzten paar Folgen dieser Staffel ist Tim Curry schon die Stimme von Palpatine, der halt viel tiefer klingt. Aber es ist halt
so cool.
Ist halt Tim Curry, ist halt großartig. Ja, also sie haben dann tatsächlich neue Verbündete gefunden, erstmal unsichere, die nicht so richtig wissen, was sollen sie mit diesen beiden Jedi jetzt machen? Sie halten sie für Jedi?
Ja.
Wie jeder sie erstmal für Jedi hält?
Das Erste, was sie machen, ist ihnen neue Körperteile geben. Also Maul kriegt etwas weniger dramatische Beine.
Und hat dann seine alte Körpergröße zurück, nämlich so ungefähr 1,70. Weil zwischendurch war er 2,50 Meter groß mit diesen Beinen. Und Kopf größer als Oppress, jetzt ist sein Kopf kleiner als Oppress.
Oppress kriegt auch noch einen künstlichen Arm.
Ja.
Und dann ist es so, dass die einen sagen, oh, wir benutzen die, um Mandalore zurückzubekommen. Und dann verraten wir sie. Mhm. Während wiederum Savage und Darth Maul sagen, ja, wir benutzen die jetzt, um irgendwie hier unsere Machtbasis aufzubauen und uns an Kenobi zu rächen. Und dann verraten wir sie.
Genau, die haben beide vor, sich gegenseitig zu verraten. Die einzige, die so ein bisschen dagegen ist, ist der Sidekick von Whistler. Das ist jemand, der erst sehr spät benannt wird. Hatten wir aber schon mal gesagt, dass sie schon mal auftauchte. Ja. Bo-Katan Kryze. Mhm. Eine rothaarige Frau, die von Katie Sackhoff gesprochen wird und später auch von ihr gespielt. Wirkt erstmal, als wäre sie eine Handlangerin. Und ein bisschen so die dreckige Piratenfrau, oder? Also sie tritt so piratisch auf mit so einem immer dreckigen Lachen. Und
sie ist diejenige, die halt dazwischen geht und sagt, wir können ihr nicht trauen. Woraufhin Maul sie ein bisschen mit der Macht wirkt, was man halt so tut während Verhandlungen.
Ja, genau.
Aber das sind jetzt also Verbündete, aber wirklich nur Zweckverbündete. Ich glaube, das, was sie hauptsächlich eint, ist, dass sie alle gesamt Obi-Wan Kenobi nicht leiden können.
Ja. Wichtig wird auch nochmal etabliert, dass Whistler den Darksaber führt, den er geklaut hat von den Jedi, weil der Darksaber war das Lichtschwert eines Jedi, der auch Mandalorianer war vor langer Zeit. Den hat er jetzt bekommen. Wir wissen nicht genau wann und wie, aber es wird etabliert, dass man nur demjenigen folgt, wenn man den mandalorianischen Glauben ehrt, der den Darksaber hat. Das ist jetzt dieser Whistler-Mann. Und Satine ist das nicht. Ja, also hat sie ja keine Legitimation aus der Sicht der Death Watch, also dieser Fundamentalisten, nennen wir sie mal.
Ja.
So, die beschließen dann, dass sie gemeinsam Mandalore zurückerobern und dafür brauchen sie Unterstützung. Und dann denkt sich Maul, lass uns doch ein Verbrechersyndikat aufbauen.
Ja, der sagt direkt, ich hab da Absichten, komm, wir gehen jetzt zur Black Sun. Die Black Sun wird uns gezeigt, dass sie gänzlich nur von
verliehen,
so Echsenleuten, aber mit lustigen Frisuren und Schulterpolstern geleitet werden. Und da marschieren sie rein, sagen mehr oder weniger dem Majordomo, hey, wir würden gerne mit deinen Chefs sprechen. Dann sagen sie den Chefs, ey, ihr arbeitet für uns. Sie sagen nein, dann bringen sie um. Drehen sich zum Majordomo um und
er sagt... Wer bringt wen um, Maggie? Du musst schon ein bisschen genau...
Also die...
sind die
Savage und Maul bringen die Verliehen um, die Black Sun leiten.
Mit einem Lichtschwert.
Mit einem Lichtschwert. Alle. Sie werfen das Doppellichtschwert von Savage den Tisch rauf und wieder runter. Und dann drehen sie sich zum Majordomo um und er sagt, ja, wir arbeiten für euch.
Das muss man sagen, die Black Sun ist die große Verbrecherorganisation des Star Wars-Universums aus dem Expanded Universe. Die wurde in Shadows of the Empire gesetzt und von einem Verliehen, also einem Echsenmenschen,
mit einem schwarzen Pferdeschwanz geführt. Prinz Shizor oder Xizor, wie wir in Deutsch gesagt haben auf dem Schulhof. Prinz Shizor war auch der Bösewicht eines Computerspiels, nämlich Shadow of the Empire. Und dem unterstanden alle möglichen Leute. Und in The Clone Wars wird das jetzt vereinfacht auf, es ist eine Organisation, die nur von diesen Echsenmenschen geführt wird. Und sie sehen auch keine anderen. Wir sehen sie auch hier zum ersten Mal, glaube ich. Und sie wird auch komplett sofort ausgelöscht.
Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, wir haben irgendwann schon einmal einen einzelnen Verliehen gesehen. Aber das ich weiß nicht mehr genau, wann. Ich meine mich aber zu erinnern, aber
dass Black bei Black Sun sehen wir, glaube ich, zum ersten Mal.
Ja.
Und sie sind dann auch direkt weg. Sie haben halt so einen schwarzen Stern als Logo. Und dann werden andere Verbrechersyndikate in die Gruppe aufgenommen. Die Pikes, was die auch so eine Art Echsenmenschen sind.
Nee, Fische. Die sehen, die haben so Barteln im Gesicht. Die sehen ein bisschen aus wie laufende Karpfen. Das sind
so Wälse. Ja, so Karpfen.
Oder Wälse. Recht, ja. Die tauchen einfach auf und haben gesagt, wir haben gehört, dass ihr hier eine Machtbasis aufbaut und wir wollen nicht, dass ihr uns alle umbringt. Wir kommen freiwillig.
Ist das erste Mal, dass wir die sehen?
Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir Pikes sehen.
Die werden ja noch groß. Ne? Also ja. Die werden noch ein wichtiger Faktor, auch in späteren Serien. Und dann fehlen nur noch die Hutten. Dann haben sie alle Kartelle auf ihrer Seite.
Und dann suchen sie da die Regierenden der Huts auf.
Auf Nal Hutta gibt es einen Rat, wo die zusammensitzen, auch mit Hologrammen, so wie die Jedi.
Ja.
Und sie wissen aber, dass die kommen, stellen denen eine Falle, die Hutten, die sind nicht doof. Und da sind dann alle prominenten Kopfgeldjäger, oder fast alle. Dengar ist da, Enbo ist da.
Embos Hund ist da.
Embos Hund, die Freundin von Ventress selber nicht. Aber alle, die wir schon mal gesehen haben. Und dann gibt es einen Kampf, Kopfgeldjäger gegen Maulbrüder sozusagen. Wo die Kopfbrüder. Das ist nicht schlechter Kampf, weil man denkt sich, okay, jetzt muss doch mal ein Charakter sterben. Also von benannten Charakteren, aber nee.
Nee.
Die Kopfbrüder entkommen dann alle und überlassen die Hutten einfach den Sith-Brüdern.
Ja, es geht so ein bisschen hin und her. Die Sith werden rausgetrieben, dann greifen die Mandalorianer rein, genau, dann können die Sith wieder zurück, dann sind die meisten Hutten geflohen, bis auf einen und den bringen sie dann um, nachdem sie holen aus dem raus, wo Jabba ist, weil Jabba hauptsächlich das
Sagen hat. Sie bringen mehr als einen Hutten, aber das sieht man nicht so genau, weil sie werfen auch so Bomben da rein. Und
ja,
das kann sein. Also sie bringen auf jeden Fall einen Hut, den französisch aussehenden Hutten um, der ergibt sich auch. Der hat so ein kleines Bärtchen, ne? Und der hat so einen komischen Hut. Und
ja, der hat so eine Art kleines Barett auf. Das ist der Künstlerhut.
Er sieht schon anders aus als das Standard-Hutten-Design. Und die anderen sind ja eh nur per Hologramm da. Und ja, der ergibt sich dann. Dann versuchen sie eben den Oberhutten, nämlich Jabba, zu schnappen, fliegen nach Tatooine. Dann gibt's dann nochmal einen Kampf um Jabbas Palast. Und Jabba umzingelt, sagt dann, wisst ihr was? Wo ihr schon mal hier seid, okay, ich schließe mich euch an.
Ja. Yeah.
Aber lasst mich in Ruhe. Das heißt, eigentlich ist das Huttenkartell, glaube ich, ausgelöscht dadurch. Zumindest gibt es nur noch Jabba und ich glaube Gadulla als Hut. Also der Gadulla ist, glaube ich, bei ihm am Hof.
Gorga ist das.
Ach, das ist gar nicht Gadulla. Das ist ein anderer Hut. Okay.
Also Gadulla.
Das weißt du aber jetzt nur von Wikipedia. Das steht nämlich nicht. Das weiß ich nicht.
Das, ich habe nachgeschaut, welche Hutten das sind, welcher umgebracht wird. Und die anderen haben wohl überlebt. Die sind abgehauen in der Phase, wo die einmal kurz aus dem Ratsgebäude raus mussten, bevor sie es zurückerobern können.
Ja, okay.
Also immerhin haben ihnen ihre Kopfgeldjäger etwas gebracht, nämlich dass nur einer von ihnen draufgegangen ist.
Und dann gehört denen tatsächlich jetzt einfach mal die ganze Unterwelt. Also Deathwatch, die Sith und alle bösen Verbrecherkartelle haben sich jetzt zusammengetan. Und was machen sie mit dieser Macht? Also ein neuer Machtfaktor, eine dritte Partei in diesem Krieg, mehr oder weniger.
Im Endeffekt, ja. Und das hat auch einen schönen Namen, das Shadow Collective.
Mhm.
Und ich glaube, das wird in der Folge gar nicht gesagt oder höchstens im Einleitungstext oder so. Aber das ist das, was es dann genannt wird im Kanon. Und die greifen Mandalore an. Also beziehungsweise sie haben einen Plan. Maul sagt, hey, ich und meine Schurken, wir machen Ärger in der Hauptstadt Sundari. Und dann könnt ihr eingreifen, sobald die Leute sehen, dass Satine da nichts gegen unternehmen kann. Und dann taucht ihr auf und sagt, hey, wir müssen wieder wie Mandalorianer kämpfen und uns wehren und übernehmt die Macht. Das ist der Vorschlag.
Dann sehen wir halt eine Montage von Leuten, die auf der Straße von Verbrechern geschubst werden. Oder wie sie eine Bank überfallen. Oder wie Frachtcontainer von Black Sun am Hafen angeliefert werden. Und dann geht die Tür auf und da sind dann Gangster drin. Und dann sagen die Wachen am Hafen auch, oh nein, es sind Gangster. Juhu. Was man halt so sagt. Schön. Ich meine, ja, es sind mehr als zwei Verbrecher auf einmal, dann ist es wohl eine Gang, dann sind sie wohl Gangster.
Mhm.
Das sorgt dann für viel Unruhe auf Mandalore und Satine ist irgendwie tatsächlich nicht in der Lage, dem Herr zu werden, weil sie ja Pazifistin ist und überfordert damit. Es ist ja auch eine, also damit wäre jeder überfordert, wenn einfach ein systematischer Angriff von allen Verbrechern der Galaxis auf deinem Planeten stattfindet und die Deathwatch kommt dann tatsächlich und es gibt eine Schau-Verhaftung von Oppress, den besiegt
Pre Vizsla im Lichtschwertkampf nimmt ihn gefangen und dann stehen da Leute dabei und sagen, hey, dieser Pre Vizsla, das ist ja ein cooler Typ. Guck mal, der hat den Sabrak Jedi hier platt gemacht. Und was passiert dann?
Und dann wird auch Satine verhaftet.
Dann wird schon Satine verhaftet? Was hat sie denn gemacht?
Nichts, sie war nur unfähig. Also sie wird abgesetzt, mehr oder weniger einfach, und ins Gefängnis geschickt.
Ja, also es gibt einen Staatsstreich. Ja. Ja, es ist von hey, der Typ ist in der Presse, zu, sie wird verhaftet, es muss ja erstmal einen Coup geben. Ja, also dann läuft er da auf mit seiner Deathwatch im Thronsaal und sagt, jetzt hier, deine Terrorherrschaft ist vorbei. Jetzt beginnt meine Terrorherrschaft.
Ja, und sie landet im Gefängnis tatsächlich direkt neben Minister Almec. Wir erinnern uns, der Verräter vom letzten Mal.
Genau, aus dem zweiten Mandalore-Arc, da hat er einfach, was hat er eigentlich gemacht? Er hat mit Schwarzmarkt-Rohstoffen Schulkinder vergiftet, um sich zu bereichern.
Ja, er hat gesagt, ich habe immerhin die Versorgung aufrechterhalten. Aber
ja, mit giftigem
Tee.
Ja, Tee ist es.
Ja.
Ja. Da sitzt er dann neben ihr und was machen die beiden dann?
Also nicht wirklich irgendetwas. Das wird später noch wichtiger.
Ja, also er macht sich erstmal ein bisschen lustig.
Ja.
Weil, würde ich auch machen in der Situation.
Aber jetzt haben wir die Situation, dass Pre Vizsla und seine mandalorianische Fraktion haben erreicht, was sie wollten. Und jetzt kommt Maul an und sagt, und wie machen wir jetzt weiter?
Ja.
Und Pre Vizsla sagt, wir sind jetzt schon da, wo wir sein wollten. Wir müssen gar nicht unbedingt weitermachen. Und wir haben ja schon darüber geredet, dass die sich alle vorhatten, sich gegenseitig zu verraten.
Ja, und das hält genau bis zu diesem Staatsstreich, wo das eskaliert.
Und jetzt sagt er, und dann verhaften wir dich jetzt auch. Wir sind viele, du bist ein Typ, deine ganzen Gangster oder sind zwei. Gerade nicht hier. Ja. Ja, ihr seid zwei. Und dann werden sie auch eingesperrt.
Ja.
Und landen... Neben die Ecke neben, von Satine und Almec.
Es gibt nur diese drei Zellen. Ja. Aber sie sind zwei Sith und das Gefängnis ist offenbar überhaupt nicht dafür ausgelegt, obwohl wir später erfahren, dass die Mandalorianer spezielle Sicherheitsmaßnahmen haben, um mit Jedi klarzukommen.
Und sie denken, das sind Jedi, aber sie nutzen sie nicht.
Weil sie dumm sind.
Ja, offensichtlich, keine Ahnung, oder sie haben geplant, dass sie ausbrechen.
Pre Vizsla ist nicht nur Nazi, er ist auch ein dummer Nazi. Er ist also ein Neonazi. Das ist so ein richtig klassischer... Dummer Skinhead offensichtlich. Er denkt nicht mal so weit. Meine Fresse, was für ein Idiot. Also die sind da dann 3 Minuten im Knast und dann brechen sie wieder aus.
Ja, und dann finden sie Satine und Almec und holen Almec raus. Also es ist mehr oder weniger, also grob zusammengefasst, sie sagen haha zu Satine und dann sagen sie, oh, du bist ja ein Politiker, du könntest uns vielleicht helfen und das wäre ganz praktisch.
Machen sie das direkt, wenn sie ausbrechen, oder holen sie das später wieder raus?
Die holen sie direkt mit,
okay. Wenn ich mich dann schleichen sie mit in den Thronsaal, weil dann gehen sie einfach zurück in den Thronsaal, also sie waren ja 5 Minuten weg, kommen wieder und sagen, übrigens, eure Gefängniszellen hättet ihr vielleicht mal nicht aus Plexiglas machen sollen. Wir haben das einfach mal weggewischt mit der Macht und hier sind wir wieder und guck mal mein Lichtschwert. Wo hättest du es gerne? Dann gibt's ein Lichtschwert-Duell zwischen Pre Vizsla und Darth Maul, wenn ich mich nicht komplett täusche. Was macht Oppressor eigentlich? Schaut nur zu. Es ist ein ehrenvolles Duell. Tatsächlich, wo sich dann Oppressor raushalten muss. Ich glaube, Pre Vizsla ist dann gar nicht so ehrenvoll, oder? Er versucht das irgendwie zu umgehen.
Also, eigentlich nicht. Sie kämpfen miteinander und sie sind tatsächlich relativ gleich auf.
Ja.
Und Vizsla hat aber den Vorteil von den ganzen mandalorianischen Bewaffnungen. Maul schaltet aber sein Jetpack aus. Vizsla schießt dafür Maul dessen Schwert aus der Hand. Und dann ist Maul aber sehr viel besser in Karate, beziehungsweise Keras Tassi. Oder wie es hier heißt. Und kann ihm wiederum das Darksaber abnehmen und hat ihn damit... Platt gesetzt.
Ich hatte irgendwie noch im Kopf, dass er versucht, es zu bescheißen und mogelt, aber es könnte auch ein anderer Kampf um den Darksaber sein, den ich gerade meine, weil es gibt ja doch ein paar.
Ja. Also wenn ich mich erinnere, ist das hier wirklich einfach, das sind zwei Leute, die sich auf die Fresse geben.
Ja. Und auch ziemlich heftig. Also da gibt es keine Rücksichtsverluste und jetzt stirbt dann auch mal wieder ein Charakter, den wir gar nicht geteasert haben.
Denn Pre Vizsla sagt, ja gut, du hast gewonnen und nur die Stärksten sollen über Mandalore herrschen. Bring mich um. Und er schlägt ihm den Kopf ab.
Genau.
Und dann
sagen
die meisten Mandalorianer, ja, jetzt hast du den Darksaber, nur Bo-Katan findet das Kacke.
Ja.
Und haut ab mit einer Handvoll von Getreuen.
Ja, aber offiziell ist damit Darth Maul der Herrscher über Mandalore, auch wenn das niemand weiß, außer den Deathwatch-Leuten.
Ja, denn er hat ja Almec.
Er hat Almec als einen Marionetten-Premierminister.
So, jetzt. Dann sind wir jetzt bei der letzten Folge von diesem Arc.
Satine ist immer noch im Knast. Darth Maul ist auf dem Thron von Mandalore. Almec ist seine Puppe. Palpatine hat Wind bekommen davon, dass Darth Maul noch aktiv ist. Aber Obi-Wan hat das auch mitbekommen, denn er bekommt von dem Neffen von Satine eine Holo-Botschaft, wo er sagt, hey, meine Tante ist im Knast, du hast doch was mit ihr im Laufen, ja?
Ja, beziehungsweise Satine schafft es sogar kurz zu entkommen mit Hilfe von Bo-Katan, aber sie wird wieder eingefangen.
Genau, okay, mach es ausführlicher, ja, okay.
Ich wollte nur sagen, Cocky ist dabei, aber es ist schon Satines Botschaft, die durchkommt.
Ja, aber er hilft ihr. Aber du hast recht, Bo-Katan hilft ihr auch. Mhm. Wie kommt es eigentlich dazu? Weil sie Geschwister sind, wie wir in dieser
Folge erfahren. Wie wir später erfahren, ja. In dieser Folge, ja. Und die Sache ist, dass jetzt der Jedi-Rat sagt, es ist aber eigentlich eine mandalorianisch interne Sache, wir können ja nicht so wirklich eingreifen, woraufhin Obi-Wan sagt, scheiß drauf, dann gehe ich halt alleine hin.
Ich würde gerne meinen Resturlaub nehmen für dieses Jahr.
Ja, und dann sieht man als nächstes, dass er mit Anakins altem Schiff, das in der ersten Staffel eingeführt wurde und dann lange nicht benutzt
wurde. Das wurde vergessen. Das war, glaube ich, in den ersten 2 oder 3 Staffeln, die Twilight. Es gab sogar ein Lego-Modell davon. Ja. Es ist halt ein wirklich hässliches Kackschiff, wenn wir ehrlich sind. Ja. Es ist scheinbar nicht gewartet worden in der Zeit. Es fällt direkt auseinander. Anakin ist eigentlich schuld daran, dass dieser Plan so schief läuft, weil das Schiff einfach völlig unbrauchbar ist. Also, obwohl es eigentlich gut anfängt, ne? Also Obi-Wan geht rogue sozusagen. Ja. Ja, reist nach Mandalore, um seine Freundin zu retten.
Klaut oder leiht sich Anakins Schiff?
Ja, nehmen wir an, er leiht sich's.
Ich mag die Vorstellung, dass er einfach da rausmarschiert, irgendwo die Schlüssel mitnimmt und abhaut.
Klaut oder leiht sich eine mandalorische Rüstung und einen Speeder, indem er jemanden K.O. schlägt. mit dem alten Trick, hey, komm mal an Bord, damit ich deine Rüstung übernehmen kann.
Und dann haben wir tatsächlich die Szene, die Prinzessin, beziehungsweise in dem Fall die Herzogin, sitzt im Gefängnis und jemand in voller Rüstung taucht auf und nimmt dann den Helm ab, um zu enthüllen, dass er nicht wirklich der Mandalorianer ist. Obi-Wan holt Satine aus der Zelle und dann wollen sie gemeinsam fliehen, aber sie fliegen auf und das Ganze geht nicht lange gut. Das Schiff explodiert.
Ja, sie schaffen es aber raus, aber werden gefangen genommen. Das geht alles sehr schnell, ne? Ja. Also diese ganze Flucht und Scheitern der Flucht, das sind vielleicht 5 bis 10 Minuten insgesamt, bevor sie dann im Thronsaal sitzen vor den Füßen von Darth Maul, der jetzt endlich seine Rache bekommt.
Ja. Und der damit jetzt ja auch weiß, dass Satine und Obi-Wan sich nahestehen und mehr oder weniger während des folgenden Gesprächs Satine, die kontinuierlich mit der Macht wirkt, also sie hängt in der Luft und kriegt keine Luft. Und während Maul Obi-Wan herausfordert, ich merke doch, dass du wütend bist. Die übliche Sache mit, gib deinem Hass nach.
Tut er aber nicht,
woraufhin Maul Satine umbringt.
Ja, einfach durchbohrt.
Ja.
Und dann haben wir eine wirklich traurige Szene, wie Obi-Wan um sie trauert und ihre Leiche im Arm hat.
Und sie stirbt in seinen Armen tatsächlich und sagt noch, ich habe dich immer geliebt. Das ist wirklich... Wir haben schon ein paar Mal drüber geredet, dass ich hier die Obi-Teen-Verfechterin bin.
Ja, Maggie findet das wirklich rührend.
Ich mag die zwei zusammen.
Ja, sie hatten nicht genug Folgen. Also wir hatten schon ziemlich viele Folgen zusammen, aber ja, das ist schade. War ein gutes Team, die Dialoge, die sie hatten, waren gut. Und dann wird was mit Obi-Wan gemacht?
Er bringt ihn nicht um, sondern er sagt, ich glaube, es wäre mir lieber, wenn du leidest, aber praktischerweise an einem anderen Ort, wo ich dich auch nicht direkt beobachten kann. Also er wird ins Gefängnis geschickt. Das ist so ein klassischer Bond-Villain-Move, dass er ihn nicht direkt umbringt, sondern erstmal abwarten will.
Aber es gibt ja die professionelle Gefängnisfluchthelferin Bo-Katan, die das mitbekommen hat und sich jetzt dran macht, Obi-Wan wiederum aus dem Gefängnis zu holen. Die wird sich aber auch denken, hey, was ist das hier für eine Scheiße?
Rein, raus. Aber diesmal ist es erfolgreich.
Ja, aber das passiert nur deswegen, weil es eine Ablenkung gibt. Eine Ablenkung in Form von Darth Sidious. Ja. Also von Palpatine. Der einfach mal sich denkt, okay, jetzt weiß ich, wo Darth Maul ist. Ich hab's mitbekommen. Ja. Also geh ich mal dahin.
Es gibt so eine Szene, wo er quasi eine Erschütterung in der Macht spürt und sagt, ich hätte gern mein Schiff.
Mhm.
Und dann taucht er wirklich einfach auf, marschiert rein, Kapuze ins Gesicht gezogen, das muss reichen als Tarnung.
Ja. Zwei Lichtschwerter.
Es ist, Maul sieht ihn kommen und direkt dem rutscht irgendwie.
Maul weiß, dass die Kacke am Dampfen ist, ja, und dass er das nicht schaffen wird. Also sagt er, hey, guck mal, was ich für dich hier aufgebaut habe.
Ich möchte
gerne wieder dein Schüler sein. Und
das war alles immer schon
Palpatine
mein Plan.
Dann, ich habe auch schon immer einen Plan und der sieht dich nicht mehr vor, ich habe einen besseren Schüler.
Und vor allen Dingen nicht den da, das heißt, er macht ziemlich gnadenlos erstmal Savage Press nieder.
Das macht er ganz am Ende. Erstmal kämpfen die ziemlich lange. Und er sagt am Anfang, du bist offenbar mein Rivale geworden. Und hämmert die beide mit der Macht gegen die Wand. Und da gibt es diesen langen Kampf, der vor diesem riesen Wandrelief stattfindet, wo man sieht, wie Mandalorianer gegen Jedi kämpfen. Jedi sind alle so komisch abstrakt verzerrt und sehen aus wie Monster. Und vor diesem Relief findet der finale Kampf statt zwischen Maul und Palpatine.
Es ist schon ein sehr schönes Setpiece.
Absolut, ja. Ich meine, man fragt sich, warum sie diesen Raum haben, in dem nichts passiert. Das ist so ein Denkmal. Und Palpatine zögert nicht lange. Am Ende dieses Kampfes erdolcht er Oppress einfach. Maul ist natürlich am Boden zerstört deswegen, dass Maul hat halt Oppress als seinen Schüler jetzt schon wahrgenommen und hat sich als mächtiger etabliert. Sieht seine ganzen Pläne damit halt kaputt gehen. Und das Ganze endet damit, dass Palpatine Maul mit Machtblitzen foltert und aber sagt, nein, ich werde dich nicht umbringen, ich habe noch Pläne mit dir. Von denen wir dann lange nicht wussten, was es für Pläne sind. Denn ich glaube, es sind 6 Jahre zwischen dieser Folge und der, wo wir dann Maul das nächste Mal wiedersehen. Beziehungsweise wir sehen ihn vorher nochmal Also es gab vorher noch einen Film, wo er nochmal auftauchte. Yeah. Aber da war der Übergang noch überhaupt nicht klar. Er tauchte nämlich in Solo wieder auf, als Anführer der Verbrecherorganisation Crimson Dawn. Mhm. Und es war absolut unklar, wie er dahin kam und was mit ihm passiert ist. Und das bleibt auch offen erstmal. Also die Folge endet damit, dass Darth Maul hier gefoltert wird und Palpatine sich kaputt lacht. Und Obi-Wan entkommt mit Hilfe von Bo-Katan, wo er jetzt erfährt, das ist die Schwester von Satine, obwohl sie sich überhaupt nicht ähnlich sehen, und sagt, ich werde jetzt wahrscheinlich wiederkommen mit einer Invasionsstreitmacht der Republik, weil wenn hier die Sith herrschen, dann müssen wir sie erledigen.
Und dann sagt Bo-Katan, ja, dann komm halt. Dann
machen wir, ja, genau. Ja. Und Spoiler, das wird auch erstmal nicht passieren. Aus produktionstechnischen Gründen ist dieser Handlungsstrang dann erstmal vergessen, aber er kommt noch. Wir gehen einfach davon aus, alles, was die nächsten, es sind ja nur Halbstaffeln, was die nächsten 2 Halbstaffeln passiert, ist wahrscheinlich innerhalb von 2 Wochen passiert.
Ja. Aber wir haben hier jetzt abgehandelt, der überschüssige Zabrak ist weg.
Ja.
Maul wird auch erstmal aus dem Verkehr gezogen. Wir haben den ganzen Plot mit Obi-Wan hat da noch eine andere Person in seinem Leben abgehandelt. Ja. Zack, zack, zack.
Also das
zack.
Ist auch rund, dass sie stirbt und er damit irgendwie klarkommen muss und er jetzt auch ein Motiv hat, Maul zurückzuhassen sozusagen, aber sich dem nicht ergibt. Das ist alles ziemlich gut. Wie gesagt, wir haben noch ein paar andere Figuren losgeworden, wie Pre Vizsla und Adigalia und sowas. Also es wird aufgeräumt zum Ende der Staffel und dann bleiben noch ein paar Figuren übrig, die wir in den nächsten 4 Teiler noch wegpacken müssen oder deren Schicksal wir noch erfüllen müssen. Das wird auch deutlich runder geschehen als jetzt hier. Das ist nämlich mein Hauptkritikpunkt an diesen 4 Folgen oder diesen letzten 3 Folgen. Es wird wahnsinnig viel etabliert. Sie lassen sich sehr viel Zeit dafür, das aufzubauen. Das Verbrechersyndikat, die Herrschaft über Mandalore. Und dann werden die Figuren in Position gebracht. Obi-Wan kommt dazu. Und dann hast du quasi Deus Ex Machina sozusagen. Oder in dem Fall...
Sidious Ex Machina.
Ja. Und er löst den Plot. Er besiegt die einfach mal so in 5 Minuten und das ist unbefriedigend wie Sau.
Ja, alles bis dahin fand ich wirklich gut. Auch wirklich die Sache, dass Satine in Obi-Wans Armen stirbt.
Ja.
Die ganze Situation auf Mandalore so eskaliert, auch die Situation, in der Bo-Katan sich wiederfindet, dass die Sache, für die sie gekämpft hat, in eine Richtung sich wendet und auf eine Art und Weise mutiert, wo sie sich selber nicht mehr darin sehen kann. Das sind alles wirklich auch gute Character-Beats, finde ich, da in der letzten Folge. Und dann haben wir immerhin einen sehr coolen Kampf.
Die Kämpfe sind alle toll. Hättest du es besser gefunden, wenn Obi-Wan zumindest Oppress gekillt hätte, oder wäre das dann wieder zu emotional für einen Jedi gewesen?
Vielleicht. Ich finde es in dem Sinne so besser, als dass Satine ja Pazifistin war und es dann gewesen wäre, dass Obi-Wan quasi 5 Sekunden, nachdem sie gestorben ist, ihre Überzeugung verraten hätte.
Guter Punkt. Aber es war trotzdem so unpersönlich. Ne? Die Jedi erfahren ja nie, dass Oppress tot ist.
Oder? Naja, sie... Also irgendwann, schätze mal, dass sie davon ausgehen können, weil er nicht mehr auftaucht.
Sie gehen davon aus, ja, aber sie suchen ja nach diesem, wie sie es nennen, Monster in der Galaxis überall. Diverse Jedi sind auf der Suche nach dem Jedi-Killer-Typen. Und dann ist er einfach weg.
Ich weiß es nicht. Vielleicht hat ja auch, also wir wissen ja nicht, was... Also die Leiche, da löst sich diese Hexenmagie von, aber die Leiche bleibt liegen.
Ja, gut. Also vielleicht
haben sie die gefunden.
Vielleicht werden sie die später noch finden. Wir werden ja noch die Invasion der Republik auf Mandalore kriegen. Wie gesagt, dann erst in der allerletzten Folge.
Ja.
Und über die werden wir sehr ausführlich reden. Was mochtest du jetzt noch an der? Ich will jetzt nicht so negativ sein. Ich habe schon wieder gesagt, dass ich es unbefriedigend fand am Ende, aber.
Gerade die ganzen Sachen auf Mandalore sehen sehr gut aus. Also da haben sie für die Stadt Sundari haben sie noch sehr viel mehr einfach Umgebungen gebaut. Und den Palast hatten wir zwar schon, aber da sind auch noch deutlich mehr Räume jetzt drin, die in der Serie zu sehen ist. Und das ist alles sehr schön gemacht. Ich mochte, dass wir nochmal einen Abschied von Hondo und Naka haben. Mhm. Und wie gesagt, alles mit Satine und Obi-Wan halt ein Herzchen von mir.
Verstehe ich, ja. Und es ist alles quasi Anakin-frei. Das ist auch immer
gut. Das kommt noch dazu. Und sein Schrottschiff. Das ist wirklich, das ist ein komischer Moment, dass das zwischendurch fast irgendwie so als Comic Relief ist, dass dieses Schiff so kaputt ist. Und dann 2 Minuten später ist das ein wichtiger Plotpunkt, dass es halt zu leicht abgeschossen wird und wirklich zu einem tragischen Ende führt, der ganzen Sache.
Das ist ja auch dann weg, das Schiff ist ja auch wirklich dann explodiert, das kommt auch nie wieder vor.
Ja, nee, die Mühe macht sich keiner, das zusammenzusammeln und nochmal zu bauen, was da übrig ist. Ja, das war's.
Muss man diese 4 Folgen gesehen haben?
Ich finde schon.
Ja, ne? Auch wenn sie frustrierend sind am Ende, das ist ein wichtiger Teil des, des Star Wars-Kanons.
Also wenn man vorher diese Serie geguckt hat, also wenn man sagen würde, es gibt ein paar Folgen aus The Clone Wars, die du auf jeden Fall sehen musst, weil die dich echt bereichern, weiß ich nicht, ob das der erste Arc wäre, aber wenn man von dieser Serie bisher schon was gesehen hat, braucht man die auf jeden Fall, weil sie so viele Sachen zu einem Abschluss bringen, beziehungsweise ein Bindeglied sind für so viele verschiedene Dinge.
Ja, ja, klar, natürlich, aber also ich glaube, man kann die nicht gucken. Wenn man sich mit Star Wars befasst und auch später dann verstehen will, was da passiert, also Figuren kommen ja auch nicht nur in den Filmen nochmal vor, sondern auch in anderen Serien, ist die schon ein zentraler Punkt.
Und sie ist ja auch nicht schlecht.
So. Genau wie die nächsten 4 Folgen eine ganz zentrale Position einnehmen.
Da geht es.
Dann Ahsoka loswerden.
Genau. Da geht es darum, dass Ahsoka beinahe für jemand anders Verbrechen bestraft wird.
Ja. Wir werden sehen. Tarkin wird eine wichtige Rolle spielen. Barriss Offee, die Musterschülerin sozusagen. Mhm. Und Stess Ventress Alley wird wieder vorkommen. Stess Alley ist die andere Hautlappenhutfrau.
Ja, okay. Genau. Ja. Stess Alley ist die andere Tolothianerin.
Wie heißen die?
Tolothia. Tolothian.
Okay. Danke für diese random Ergänzung.
Weil du Barriss Offee gesagt hast, Barriss Offee ist ja ursprünglich auch einfach der zweite, der Ersatzcharakter für Luminara Unduli. Und Stess Alley ist das gleiche für Adigalia im Grunde. Deswegen
aber aus den beiden haben sie ein bisschen mehr gemacht als aus den anderen Damen.
Zum Beispiel im nächsten Arc,
über
den wir dann in der nächsten Folge reden. Gut, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, liebe Leute. Macht's gut und bis dann.
Tschüss.
Tschüss.
Mehr von uns und vor allem exklusive Podcasts, Hörspiele und Videos findet ihr auf patreon.com/orkenspalter.tv, wo ihr uns schon für 2 Euro im Monat unterstützen könnt. Bis zum nächsten Mal.